was bei Gott wirklich zählt, was wirklich zählt, so, lass uns mal drüber nur nachdenken zuerst einmal. Und heute Abend, ich sagte ja gestern Abend, ich schlachte ein paar Kühe, ich bin immer noch beim Schlachten, es gibt noch genug Kühe zu schlachten, so ich werde heute Abend auch einige heilige oder scheinheilige Kühe schlachten, was nicht ist, was Gott nicht meint. Und als ich mich so vorbereitete und darüber nachdachte und betete, da sind mir Dinge gekommen, Mensch, wir machen so vieles falsch im Christenleben. Herr, dass du uns überhaupt noch gnädig bist, dass du uns noch gebrauchst, dass du uns noch segnest. Wir bauen so viel Mist und so viel Unsinn im Glauben, im Gebet, im Umgang miteinander. O Herr, und trotzdem ist Gott gütig und gnädig. Römer 8 von Vers 18. Passt natürlich jetzt im Augenblick nicht in dem, was du denkst. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sich offenbaren soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Die ganze Schöpfung wartet, die Wahrheit zu erkennen. Die ganze Schöpfung sehnt sich, die Wahrheit zu sehen. Die gesamte Schöpfung, die Welt will sehen, was ist echtes Christentum. Was ist wahres Christentum? Was ist biblisches Christentum? Die Welt sehnt sich danach. Die haben so viel Doublés, so viel Kopien und so viel Verzerrungen und so viel Entstellungen, dass sie sagen, ich habe die Nase voll mit Religion. Danke, hören Sie auf mit Gott. Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Und ich verstehe Menschen, wenn sie Gott ablehnen, denn sie lehnen letztendlich nicht Gott ab. Sie lehnen nur das falsche Christentum ab, falsche Religion ab, falschen Gott ab. Weil die Menschen bekommen ein Bild von Gott präsentiert, was gar nicht Gott ist. Oder von Gemeinschaft oder von der Gemeinde oder Kirche. Oder Leute sagen, ich glaube an Gott, aber an sein Botenpersonal. Das kann ich nicht akzeptieren, sein Botenpersonal. Das ist die Gemeinde Jesu, sein Botenpersonal, du und ich. Okay, offenbar werden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die ganze Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zu Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es gibt eine Freiheit und es gibt eine Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und das wollen wir auch entdecken. Wir sollten die Fehler nehmen und aus den Fehlern lernen. Ich glaube, das Beste lernen, man macht was falsch. Gott erlaubt, was falsch zu machen, und aus diesem Fehltritte, Fehlgriffe machen wir was Gutes draus. Die Schöpfung also sehnt sich nach der Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. 10. Monat Schwangerschaft. Ja, in den letzten Zügen, das Baby kommt bald, die Gemeinde wird sich offenbaren, die Welt wird erkennen, wer Jesus ist, in die Kinder Gottes. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne Gottes offenbar werden. Wir sehnen in uns, oh Gott, ich möchte echter, wahrer Christ sein. Mach mich zu deinem Jünger. Mach mich zu deinem Kind Gottes. Mach mich zu einem. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung mehr. Wie kann man auf etwas hoffen, das man nicht sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Und die Gemeinde Jesu, wir werden heute, was Gott gefällt und Gott nicht gefällt, manche Schwachstellen der Gemeinde Jesu sehen und anschauen und sagen, Gott, hilf uns, dass wir das nicht sind. Gott, zeig uns, was wir hier anders und besser machen können. So nimmt sich auch der Geist Gottes unserer Schwachheit an. Und ich denke, dass der Heilige Geist sich heute Abend unserer Schwachheiten annehmen wird und aus unseren Schwachheiten Stärken machen wird. Halleluja. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Deshalb, diese Schwachheiten sind gut, dass wir sie sehen. Die Fehler, dass wir sie sehen. Gestern habe ich Israel gehabt, das Thema. Als Vogelscheuche habe ich euch gestern gesagt. Das ist als abschreckendes Beispiel. Gestern zu Israel, was man nicht sein sollte. Das Volk, das Gott ablehnt, was dann passiert nacheinander, wie es dann bergab geht, wie Gott sich dann wegwendet und wie schlimm es ist, wenn der Geist Gottes von einem Menschen weicht. Das sieht man beim Saul. Und da sieht man Israel, 1000 Jahre später, Masse da. Man stürzt sich und bringt sich mit seinen eigenen Händen um. So, wir seufzen uns, aber der Geist tritt selber für uns mit Seufzen ein, das wir nicht in Worten fassen können. Soweit Gottes Wort. Vater, ich danke dir für dein herrliches und mächtiges Wort. Und du möchtest uns heute Abend segnen, du möchtest uns heute Abend begegnen. Und zeig uns, Vater, durch deinen Heiligen Geist, wie du deine Gemeinde haben möchtest. Jesus, du sagst, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Der Teufel hat es immer wieder versucht, aber er schafft es nicht. Und Dank sei Gott, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit auch heute Abend helfen wird. Amen. Wenn du wissen möchtest, wie sieht ein richtiger Christ aus, frag nicht die Christen, die wissen es nicht. Die schmoren im eigenen Saft, haben keine Ahnung. Die sind betriebsblind. Wenn du wissen möchtest, wie ein Christ aussehen sollte, geh draußen auf die Straße am Leopoldplatz und frag da jemand, können Sie mir sagen, wie ein Christ aussehen sollte? Die Weltmenschen werden dir perfekt sagen, ein Christ lügt nicht, ein Christ stiehlt nicht, ein Christ bricht keine Ehe, ein Christ macht das, ein Christ geht regelmäßig zum Gottesdienst, ein Christ betet, ein Christ kennt seine Bibel. Der wird dir aufzählen, wie ein Christ ist. Die Kommunisten wissen viel, viel besser, wie Christen aussehen sollten, wie manche Christen, die Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Wahrheit, Tatsache. So, aber wir wollen jetzt herausfinden, was Gott gefällt, was Gott nicht gefällt, was Gott zählt und Gott nicht zählt, was Gott, wie Gott und wie wir die Gemeinde sehen sollten. Ein Wort an die Gemeinde eigentlich heute Abend, ein Wort an die Orientierung für uns. Wir möchten eine gesunde, ausgewogene Gemeinde sein. Wer möchte das? Gesunde, ausgewogene Gemeinde. Nicht zu schwer und nicht zu leicht, nicht zu schwach und nicht zu stark. Also ohne Extreme. Extreme sind ganz gefährlich im Volk Gottes. Wir möchten eine Gemeinde sein, wie Gott sie haben möchte. An dieser Gemeinde möchten wir basteln und arbeiten. Das ist das Original. Was in der Gemeinde wirklich zählt und was nicht? Denk mal kurz drüber nach. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Worauf können wir verzichten und worauf wir nicht verzichten könnten, dürfen und müssen? Worauf können wir verzichten? Denk drüber nach. Wir können auf die Heizung verzichten. Wir können im Dunkeln weiter predigen. Wir bräuchten kein Licht. Also ist es egal. Wir könnten auf ein Gebäude verzichten. Wir könnten auf eine Organisation verzichten. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Es gibt so viele Dinge, worauf wir verzichten können. Vielleicht machst du dir eine Hausaufgabe oder mal so eine Zusammenstellung, worauf wir in dieser Welt verzichten könnten. Wir brauchten keine Orgel. Wir könnten mit den Händen klatschen. Wir waren in Indien, was haben die? Solche Bangos, das war alles, was die haben, aber gute Stimmen. Und die singen da und preisen Gott. Man braucht vieles nicht, um Gott zu dienen und Gottesdienst zu erleben. Wir brauchen keinen Chor, wir brauchen keinen Pastor, wir brauchen so viele Dinge nicht. Aber worauf können wir nicht verzichten in einer Gemeinde? So, lass uns darüber nachdenken. Eine Firma, ein Geschäft, ja, lass uns eine Fabrik. Was wäre eine Fabrik, wenn sie alle perfekten Geräte und alles hat, Fließband, Automatik, Computer und so weiter, und da ist kein Strom da? Eine Firma kann auf Strom nicht verzichten. Auf Energie kann nicht verzichten. Worauf es ankommt, in der Gemeinde, im Reich Gottes, in unserem Leben, worauf müssen wir eine Betonung legen und worauf nicht? Was hat Gott von uns gewollt? Wozu sind wir da? Überleg einmal, du kommst irgendwo hin, kommst vom Himmel runter hier, und man gibt dir so einen Bleistift in der Hand. Und du wirst ganz schnell rauskriegen, wie das funktioniert. Oder so einen elektrischen Rasierer. Also, da drehst du ein paar Mal rum und wie funktioniert das Ding? Und schon hast du rausgefunden. Und es ist wichtig, dass wir lernen, die Dinge so zu gebrauchen und dafür zu gebrauchen, wozu Gott uns geschaffen hat. Oder du nimmst so einen Dosenöffner. Du findest ganz schnell raus, wie man die Dose öffnet und die Dose aufmacht und so weiter. Aber es wäre ein Verbrechen, den Bleistift zu nehmen und mit dem Bleistift Dosen zu öffnen. Du richtest großen Schaden am Bleistift an. Dinge zu missbrauchen. Worauf kommt es beim Autofahren an? Dass man die Augen zumacht? Jetzt. Und Gas geben? Fünften Gang reinlegen? Worauf kommt es beim Autofahren an? Dass man einen Führerschein hat? Ich glaube nicht, dass man unbedingt Führerschein braucht, um Auto zu fahren. Ich kenne so viele Leute, die keinen Führerschein haben, die haben erst nachträglich Führerschein gemacht haben. Ich habe auch Auto gefahren, noch bevor ich Führerschein hatte, schwarz gefahren. So ist es gibt. Also ich habe Auto gehabt, aber keinen Führerschein. Und bin heimlich gefahren. Die Autobahn sogar. So, ich sag euch die Wahrheit. Also man braucht nicht unbedingt einen Führerschein, um Auto fahren zu können. Man muss Verkehrszeichen kennen. Vorfahrt und so weiter. Man muss so ein paar Dinge kennen, aber man braucht nicht unbedingt Führerschein. Man muss wissen, wo Gang und Kupplung ist und wo Bremse ist. Und in Indien musst wissen, wo die Hupe ist. So, das ist ganz arg wichtig. Alles andere brauchst du vielleicht gar nicht so sehr. Ich will nur ein paar Sachen aufreißen, um zu sehen, worauf es wirklich ankommt. Sicherheit, Rücksicht ist beim Autofahren vielleicht wichtig. Du suchst eine Gemeinde. Was ist die biblische richtige Gemeinde für mich persönlich? Und jetzt ich diese Kriterien, die ich dir gebe, wenn du irgendwann mal irgendwo hinziehst oder irgendwie Gemeinde suchst, dass du ein paar Kriterien hast. Was ist eine Gemeinde? Ich gebe dir hier ein paar Kriterien, um herauszufinden, bin ich auch in der richtigen Gemeinde? Vielleicht hinterfragen wir uns selber einmal. Bin ich in der richtigen Gemeinde? Was habe ich hier zu suchen? Nur als Beispiel. Ein paar Faustregeln, die dir helfen, eine gute Gemeinde zu finden. Oder vielleicht auch uns herauszufordern. Lasst uns eine Gemeinde sein, die offene Türen hat, Menschen willkommen heißt und Menschen sich wohlfühlen. All diese Dinge. Zuerst einmal, eine Gemeinde besteht nicht aus Perfektionisten. Das ist ganz arg wichtig. Pharisäer sind Perfektionisten. Die waschen zweimal Hände rechts und dreimal Hände links. So diese ganzen Waschungszeremonien. Wir sind zwar Heilige, aber im Himmel, nicht auf dieser Erde. Wir sind im Himmel. Von Gott aus gesehen sind wir Heilige. Ich würde so sagen, wir sind Heilige auf dem Papier, aber noch nicht in der Wirklichkeit. Es ist ganz arg wichtig, dass wir das begreifen. Wir sind nicht Perfektionisten. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir sind noch lange nicht vollendet. Ich kriege immer wieder Anrufe. Sind Sie eine vollkommene Gemeinde? Und dann muss ich die Leute enttäuschen. Bitte, wir sind noch lang nicht eine vollkommene Gemeinde. Wir sind keine Exklusiven. Es gibt die Exklusiven und die Brüder. Die Freien und die exklusiven Brüder und so Gemeinden, was auch alles gibt. Wenn ein Mensch geboren wird, er ist vollkommen, aber noch nicht vollendet. Das ist wichtig. Wir sind wiedergeboren und wir sind von Gott aus gesehen vollkommen. Wir haben Händchen und Füßchen und Augen und Herz und Mund und alles, alle Organe funktionieren bei uns, aber wir sind noch nicht vollendet. Und ein Mensch, solange er lebt, er wird nie vollendet werden. Das ist ganz arg wichtig. Ein Mensch, solange wir hier auf dieser Erde Christen sind und wandeln und solange die Gemeinde Jesu auf dieser Erde geben wird, wird es keine vollendete Gemeinde geben. Alle sieben Gemeinden, die haben irgendwo einen Macken gehabt in der Bibel, in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Wir haben alle Veranlagungen, um alles zu lernen, alles aufzunehmen, alles aufzugeben, aber wir sind noch nicht vollendet. Wir haben noch eine ganze Menge zu lernen hier auf dieser Welt. Bis einer sagen kann, ich kann alles. Wie alt muss ein Mensch werden? Ich kann alles. Ich vermag alles. Und die Geschwister, wir sind Perfektionisten, und zwar in Christus. Wir sind in Christus perfekt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber von mir aus bin ich ein Tölpel. Puh, wisst ihr, was das ist? Ja, da mache ich so viele Fehler. Immer wieder lange ich in das Fettnäpfchen. Immer wieder verbrenne ich mir die Finger. Immer wieder rutscht mir was raus. Ein Wort oder ein Gedanke. Oder ich kann noch so vollkommen versuchen zu sein. Ich begreife alles, was ein Mensch begreifen kann, aber nicht heute, nicht jetzt. Ich werde es einmal begriffen. Ich habe noch so viele Fragen und eines Tages werde ich dann keine Fragen mehr stellen, aber jetzt habe ich noch eine ganze Menge Nachfragen. Wenn ein Mensch sagt, ich habe alles erlebt, hat er noch gar nichts erlebt. Wisst ihr, da ist noch so viel zum Erleben. Wenn wir eine Reise antreten, da gehen wir von Entdeckung zu Entdeckung. Wenn einer sagt, ich besitze alles, was man besitzen kann, dann weiß er gar nicht, was es gibt. Dass Gott noch so viel hat. Gestern haben wir das Thema gehabt, es ist mehr da. Es ist noch mehr da. Wir sollten uns an Gottes Vorgaben halten. Und da ist noch eine ganze Menge Land einzunehmen. Oder ich bin alles gewesen. Bist du schon Frau gewesen? Bist du schon Mann gewesen? Bist du jung gewesen? Bist du alt gewesen? Bist du tot gewesen? Bist du wieder lebendig gewesen? Weißt du, wir machen alles durch. Und das ist, was wir alles durchmachen müssen. Ich bin noch nicht am Ziel. Bist du schon einem vollkommenen Menschen begegnet? Ich schon in meinem Leben so. Wo glauben, ich bin vollkommen. Ich glaube. Aber versuche ich mal auf die Hühneraugen zu treten. Diesem vollkommenen Bruder oder Schwester. Nur ein Narr sagt, ich bin vollkommen. Deshalb, wenn du Christen begegnest, Vollkommenheit. Also in der Gemeinde gibt es keine Perfektionisten. Die Gemeinde Jesu ist immer noch auf Wanderschaft, noch immer unterwegs, immer noch auf der Suche. Ich bin einmal so geschockt worden als Pastor, als Prediger, als Evangelist. Ich habe euch diese Geschichte schon erzählt, verteile Traktate. Kennst du Jesus? Freilich kenne ich Jesus. Ich studiere, habe schon so viel von Jesus gelesen und gehört und selber den Menschen so viel von Jesus erzählt und dann habe so ein schönes Traktat geschrieben mit so viel Hingabe und so viel Fantasie. Kennst du Jesus? Und dann gebe dieses Traktat weiter und dann fragt mich ein Mann, mein Herr, ich habe eine ganz kleine Frage und gib mir das Traktat zurück. Kennen Sie Jesus? Freilich, was wollen Sie? Ich bin Jesus begegnet, habe Jesus erlebt, er hat meine Sünden vergeben, habe schon Heilungen erlebt und so weiter. Natürlich habe ich ihm gesagt, dass ich Jesus kenne. Dann bin ich nach Hause gegangen, lieg im Bett, spricht der Heilige Geist zu mir, Johannes, der Mann ist mir nie aus dem Gedächtnis mehr gegangen. Johannes, kennst du Jesus wirklich? Und ich musste zugeben, Heiland, vergib mir. Ich habe mir den Mund zu voll genommen. Ich kenne die gar nicht wirklich. Und das war die Zeit, dann habe ich mal 40 Tage gefastet. Und erst so am 13., 14. Tag fing Gott an, zu mir zu sprechen, obwohl ich Pastor war, Geistestaufe hatte, ordiniert war als Pastor, Gemeinde hatte und so weiter. Zum ersten Mal höre ich Gottes Rede, mich noch nie gehört habe in meinem Leben davor. Aber ich dachte, ich habe Gottes Stimme gehört, ich kenne Gottes Stimme. Kennst du Jesus? Das hat mich geschockt. Das Vollkommene kommt. Weißt du, was Paulus sagt? Alles ist Stückwerk. Ich kenne nur Bruchstücke. Ein gesunder Christ kennt nur Bruchstücke. Er lebt immer von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Er lebt nur von Bruchstücken. Das ist, wie ein Christ lebt. Die Gemeinde Jesu ist kein Gebäude, ist nur ein Zelt. So ein wanderndes Zelt. Das wollte Gott eigentlich vom Tempel. Gott wollte keinen Tempel. Wenn er einen Tempel gewollt hätte, hätte er den Tempel nicht zerstören lassen. Das hat er gleich zweimal gemacht. Mindestens. Den Tempel in Jerusalem. Er wollte keinen Tempel. Er will nie einen Tempel. Die Hütte Gottes. Weißt du, was eine Hütte ist? Eine Bauhütte. Mein Arbeitsplatz, Wohnplatz, Schlafplatz, wo man lebt und leidet und so weiter. Gott wollte im Zelt leben, flexibel bleiben. Immer wieder ganz neu erlebt und nicht sich ausruhen auf das, was mein Vater hatte. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und jeder von denen hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht. Und das, was der Abraham erlebt hat, hat Isaak nicht erlebt. Oder zwar miterlebt, aber nicht erlebt. Und das, was Jakob erlebt hat, das hat Abraham nicht erlebt. Und das hat auch Isaak nicht erlebt. So sind seine persönlichen Gotteserfahrungen. Gemeinde Jesu, was ist sie? Kein Ausstellungsstück. Ist Gemeinde Jesu nicht, was in der Gemeinde zählt. Also wir haben wunderbare Bilder, wir haben wunderbare dies und wunderbares das und wunderbares das und so weiter, sich selbst zu beweihräuchern. Die Gemeinde ist ein Werkzeug, ein Arbeitsplatz, ein Krankenhaus. Manche Leute denken, also ich habe selber mit dem lieben Gott schon öfters gehadert. Ich weiß nicht, ob du schon mit Gott gehadert hast. Ich habe gesagt, Gott, warum kriegen wir lauter Kranke, lauter Schwache, lauter Ausgeflippte, lauter Arbeitslose? Es sind nicht alles so. Lauter dies, lauter Geschiedene, lauter Wiederverheiratete, lauter Kaputte, lauter... Und weißt du, was Gott gesagt hat? Die Gemeinde ist eine Heilstation. Dass die Wunden, die Verletzungen der Menschen heilen, macht sie gesund. Wer ist zum Heilern gekommen? Die Aussätzigen, die Lahmen, die Blinden, die Tauben, die Armen, die Ausgestoßenen. Mit wem hat David? Und als ich wollte eigentlich mal eine vollkommene Gemeinde. Und dann, als ich die Gemeinde Jesu hier in Berlin anfing, wir wohnten da in Kreuzberg noch. Da oder in dem Hauskreis. In der Niedstraße. Ja, in der Niedstraße. Da haben wir Gebetsversammlung und da kommt ein Bruder im Arbeitsanzug, der mit dabei war. Der war unterwegs. Eigentlich war er nicht in der Gebetsversammlung, aber Gott hat ihm unterwegs gesprochen und er muss mir eine Botschaft bringen. Und ich habe mich schon, komme mitten rein in den Gottesdienst und sage, Bruder, ich muss gleich wieder weiterfahren, aber der Herr hat mir unterwegs im Auto eine Botschaft gegeben. Es war so die ersten paar Versammlungen, die ich hier in Berlin hatte, in diesem Neuland. Und Gott hat gesagt, neuen Wein in neue Schläuche oder neue Schläuche für neuen Wein. Das hat er vorhin gesagt. Das wussten wir. Und dann kommt er rein und sagt, Brüder, Geschwister, ich habe eine Botschaft, Gott hat mir gegeben. Bruder Matthäus, die Gemeinde, die der Herr hier in Berlin bauen wird, wird genau die Gemeinde sein, die David hatte in der Wüste. Die, die beim König Schulden haben, die mit dem König unzufrieden sind, und all diese Leute und die, die Probleme haben, dies, mit diesen Leuten wird der Herr hier in Berlin diese Gemeinde bauen. Ich sage, lieber Gott, und jetzt, ich fahre schon, bin extra von Heilbronn weg, damit ich was Anständiges kriege. Und jetzt gibst du mir so eine Verheißung. Und wisst ihr, was passiert ist? Da waren sogar Gemeinden, große Gemeinden in Berlin, die haben einfach Leute überwiesen. Jetzt ist Pastor Matutis hier, gestörte Familien, kaputte Familien, die waren selber mit dieser Familie zum Gericht sogar. Geh zu Bruder Matutis und geben Sie ihm sogar noch meine Visitenkarte, damit die kaputten Leute von denen weggehen, zu denen kommen. Genau das ist hier passiert. 8 Jahre lang habe ich mit dieser Art von Gemeinde kämpfen und arbeiten müssen. Aber Gott sei Dank, Gott arbeitet. Und da wurde mein Bild vom Werk Gottes. Jesus ist zu den Kranken gekommen, den Armen wird das Evangelium gepredigt, den Gefangenen wird Freiheit gebracht. Das ist Gemeinde Jesu. Wenn du eine vollkommene Gemeinde mit lauter Zweireiher, dann musst du vielleicht zu den Mennoniten gehen. Nichts gegen Mennoniten, Gott segne sie. Aber vielleicht musst du irgendwo so eine alte, 200 Jahre alte Gemeinde suchen. Oder 300 Jahre alte Gemeinde. Vielleicht musst du da kannst du vielleicht solche gestandene alte Brüder in Christus finden. Ja, ich habe sie gefunden. Dann kam ich zu denen. Da habe ich gesagt, Herr Bruder Matutis, Sie, bei Ihnen sind die Koteletts zu lang. Ihre Krawatte ist zu bunt. Im Gottesdienst geht man mit dunkler Krawatte. Dunkle Socken. Keine roten Socken. Karfreitag. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Karfreitag in den Gottesdienst geht. Ich habe mir eine rote Krawatte angezogen und habe gedacht, das Blut Jesu. Puh, was ich da angehört habe. Die lieben Brüder, die mustern dich. Weißt du, der Herr Jesus, der schaut das Herz an. Lasset sie, ja, die lassen die gar nicht rein. Die lassen die Sünder gar nicht rein. Jesus sagt, lasset die Menschen zu mir kommen, lasset die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Vollkommene Gemeinde. Ich bin Gott dankbar, dass Gott mich geführt hat. Ich kenne die vollkommenen Gemeinden. Ich kenne Gemeinden, wo ständig die Leute gebetet, der muss raus und der muss raus und der muss raus. Am Schluss sind sie, ich habe sogar selber mitgebetet, am Schluss bin ich allein fast übrig geblieben. Vollkommene Gemeinde, der taucht nicht und der ist nichts und der ist nichts, der hat dies und der hat jenes. Ich will heute Abend zeigen, wir sehnen uns nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Das ist die Wahrheit. In mir ist eine Sehnsucht, ein Verlangen. Herr, ich will das Idealbild haben. Aber es ist alles platonisch. Alles nur in der Fantasie. Nur im Hirn. Aber nicht in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die Gemeinde ist kein Museumstück. Keine Ausstellung. Die Gemeinde ist eine Stätte, wo Gott sich offenbart. Wo Gott immer wieder neu offenbart. Wo Gott wieder neue Menschen begegnet. Wo Gott wieder neue Menschen reinführt. Da bringt er Sünder hinein und weißt du, aus den Sündern werden Heilige gemacht. Das braucht halt eine Weile. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Hippe bekehrt sich. Den habe ich mitgenommen auf der Konferenz. Weißt du, was er gemacht hat? Bis zur Konferenz ist hingefahren und er fragte, wann werden Sie nach Hause fahren? Da habe ich gesagt, ja, wenn es 16 Uhr, wenn es fertig ist und so weiter. Dann kommt er. Ganze Konferenz habe ich nicht gesehen. War ein großer Buschelkopf. So, dann sagt er, kommt er wieder zu mir, sag mal, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe dich nicht gesehen in der Konferenz. Ja, ich habe eine gesegnete Zeit gehabt. Der war da im Remstal einen Kirschbaum gesehen, ist auf den Kirschbaum hochgestiegen und hat beim fremden Menschen Kirschen gestohlen. Und sagt, das gehört alles unserem Herrgott. Gehört unserem Herrgott. Okay. Aber der wollte Jesus nachfolgen. Der hat nicht begriffen am Anfang, dass das doch nicht alles dem Herrgott gehört. Der Bauer hat natürlich Krach gekriegt und geschimpft und sagt da, nachher auf die Gemeinde sogar noch geschimpft, was für ein Gesindel bringt die da zur Konferenz? Verstehst du? Sie mir die Kirschen stehlen. Okay, aber dieser Mann, der begehrt sich und macht doch ernst und ich schneide ihm die Haare. Wir haben, glaube ich, zu Hause auch den geduscht und gebadet, weil der hat sich wochenlang nicht mehr gebadet gehabt. Der war so ein Straßenmensch, der lebt auf der Straße. Und ich schneide und plötzlich bleibt meine Schere hängen. Denke, dass die Schere nicht durchgeht. Also ich habe doch meine Schere extra geschliffen und ist scharf genug, aber die kommt nicht durch. Der hat, und Mit solchen Leuten baut Jesus Gemeinde. Das will ich euch sagen. Und dann, weißt du, beim Haar, als wir dann den ganzen Pelz runter hatten, kommt eine Zipfelmütze raus. Durch die Haare, der hat sich schon, also wie lang der sich das, also die Haare waren so lang. So lang. Und ja, ich habe gedacht, lieber Gott, und das schickst du mir? Was habe ich verbrochen? Was habe ich getan? Ich habe, und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe durch diesen Mann Läuse gekriegt sogar. Musste ich sogar in der Quarantäne. Und habe gekämpft. Und dann gepudert und was ich alles gemacht habe. Perfekte Gemeinde. Ich habe aufgehört, seit 30 Jahren perfekte Gemeinde zu suchen. Die gibt's nicht. Aber wir wollen, wir beten, Herr, bring Menschen herein. Errette Sünde, bring Menschen in den Himmel. Und genau das ist, was Gott schickt. Die Heiligen sind untereinander. Die sind da irgendwo in der Hochkirche. Die sind da irgendwo im Dom. Die sind irgendwo in irgendeinem Theater. Die sind irgendwo gut aufgehoben. Die werden nicht kommen. Aber die, die keine Heimat haben, die keinen Platz haben, die verlorenen Söhne und die verlorenen Töchter, die sind es. Die kommen nach Hause. Und dann steht der fromme Bruder. Der? Und ich? Und so weiter. Ich diene dir und so weiter. Und da kommt diese Eifersucht und Neid. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was in einer Gemeinde zählt und was in einer Gemeinde nicht zählt. Liebe zählt in der Gemeinde. Liebe zählt in der Gemeinde. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Liebe zu allen Menschen. Kannst du alle Menschen lieben? Aber dann sagst nein. Die Sorte nicht, die mag ich nicht und die Rasse mag ich nicht und das Gesindel mag ich nicht und so weiter. Kannst du alle Menschen lieben. Gemeinde liebt alle Menschen. Gott gab seinen Sohn für alle Menschen. Auch die Analphabeten, auch die Professoren, die Gebildeten, die Ungebildeten, für Männer und Frauen. Gott liebt alle Menschen. Also Gemeinde ist ein Durchgangslager, eine Krankenstation oder eine Heilstation, wo Menschen Gott begegnen, wo Menschen Gott erleben, wo Menschen Gott erfahren. Und zwar gerade verlorene Söhne und Töchter. Die Liebe spielt eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinde. Eine ganz wichtige Rolle. An der Liebe wird man sie erkennen, wird man euch erkennen. Wie haben sie sich lieb? Sie haben alles gemeinsam. Eine richtige Gemeinde hat alles gemeinsam. Auch den Kirschbaum. Durchaus. Aber es muss Gemeinde sein. Es muss Gemeinde sein. Einem Fremden würde ich meinen Kirschbaum nicht geben. Aber einem Bruder, meiner Schwester. Gottes Kinder haben sich lieb. Ich werde nie vergessen, ich bin ganz frisch in einer Gemeinde. Wir haben da zwei verschiedene evangelikale Gemeinden zusammen. Wir waren zusammen. Und da gibt ein älterer Bruder ein Zeugnis. Das hat mich so geschockt, habe ich jetzt schon fast 40 Jahre und hat noch nicht verdaut. Dann steht er da und sagt, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Der war ehrlich wenigstens. Viele sind gar nicht mal so ehrlich. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Kannst du auch die lieben, und das ist, was bei Gott zählt, die Unsympathischen, die dir auf die Nerven gehen, die dir übers Maul fahren, die dich beleidigen, die dich anspucken, die dich kränken, die dich ärgern, morgen werden wir über Ärger sprechen, die dir Probleme machen, die dich ausnützen und immer wieder rein und wieder neue wieder reinlegen und wieder über den Tisch ziehen. Kannst du die lieben, die unsympathischen? Die Art von Menschen lieben wir absolut nicht. Kannst du die lieben? Und das ist Gemeinde. Im Himmel werden wir ein bunt gemischtes Völklein sein. Aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Kulturen, alle Religionen, auch Mohammedaner und Buddhisten und Hindus und was weiß ich alles noch, und Katholiken und Protestanten und Charismatiker und Pfingstler und Baptisten. Oh, da werden alle drin sein. Methodisten, da werden alle drin sein. Können wir sie alle lieben? Große Sache. Teufelskinder hassen sich. Teufelskinder hassen sich. Und jetzt können wir feststellen, die Natur, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, dass die Welt erkennt, dass die Liebe da ist. Teufelskinder hassen einander. Sie sind aufeinander eifersüchtig. Die beneiden einander. Was? Der wird gesalbt und ich nicht. Der wird gesegnet und ich nicht. die gönnen einander nichts. Die sind, denken nur an sich, an ihre Vorteile und so weiter, sind Egoisten. Das sind Teufelskinder, keine Gotteskinder. Gotteskinder, die geben. Geistesleitung ist ein weiteres Zeichen. Ich komme nachher nochmals auf die Liebe, das ist ja noch nicht alles. Müsstest du erst nochmal verdauen. Geistesleitung ist ein weiteres Kennzeichen der Gemeinde, wie Gott sie haben möchte. Welcher der Geist Gottes leitet, steht im Römer 8, hätte ich lesen sollen. Welcher der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder. Die wahre Gemeinde folgt nicht einem Papst. Die wahre Gemeinde folgt auch nicht einem Pastor. Ich bin Pastor. Ich bin gerne Pastor, aber sie folgt nicht einem Pastor. Die wahre Gemeinde folgt dem Heiligen Geist. Könnt ihr dazu Amen sagen? Der Pastor kann sich irren. Der Papst kann sich irren. Paulus kann sich irren. Petrus kann sich irren. Alle frommen, lieben Brüder und Schwestern in Christus können sich irren. Aber einer irrt sich nicht. Das ist der Heilige Geist. Wir können alle Fehler machen, wir sind Menschen, aber einer irrt sich nicht und das ist der Heilige Geist. Die Gemeinde, wahre Gemeinde Jesu, und in der Gemeinde Jesu zählt Geistesleitung. Die wahre Gemeinde Jesu folgt nicht Methoden und Gesetzen oder Dogmen und Satzungen, sondern wie der Heilige Geist sich bewegt, der Wolkensäule. So folgt der Heilige Geist. Gemeinde ist etwas Funktionierendes. Nicht eine Organisation, ein Organismus, das ist die Gemeinde. Und was in der Gemeinde Jesu zählt, deshalb nehme ich gar nicht groß Mitglieder, auch wer Mitglied werden möchte, Gott segne dich, herzlich willkommen. Aber weißt du, worauf es mir wirklich ankommt? Dass wir Glieder am Leib Jesu Christi sind und funktionieren. Was nützen mir Karteileichen? Was nützen mir Mitglieder in irgendein Verzeichnis? Habe ich gehabt. Als ich hier nach Berlin kam, habe ich gedacht, Wolfhard Margis hat ein Jahr gewartet, bis jemand Mitglied wird. Also er hat aufgenommen, dann ein Jahr gewartet, bis die Leute dann willkommen geheißen worden in der Gemeinde. Habe ich auch gemacht. Und habe ich Leute gehabt, in der Kapelle sehe noch wie heute, dann will ich die Mitgliedskarte aushändigen, die Leute sind schon längst über alle Berge. Habe ich gedacht, auf solche Mitglieder kann ich verzichten. Und so bin ich hier weggekommen von dieses Mitgliedersammeln. Ich sammle nicht Mitglieder. Weißt du, was ich sammle? Glieder am Leib Jesu Christi. Menschen, die funktionieren. Menschen, die ihren Platz im Leib Jesu entdecken. Und die ganz genau wissen, das ist mein Platz. Nicht, weil jetzt die Organisation irgendwo mich eingesetzt hat, sondern Gott hat mich hier platziert. Und nur Gott kann mich hier wegkriegen. Und nur Gott kann mich bremsen und so weiter. Ich bin hier am richtigen Platz. Und deshalb, seitdem wir das machen, funktioniert auch die Arbeit. Der Leib Jesu Christi. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und was ich möchte dem Heiland so viele wie möglich Hände zufügen und so viele Ohren und so viele Herzen und so viele Augen wie nur möglich. Ich möchte dem Heiland so viele Glieder, Gelenke zufügen. Das ist mein Wunsch. Und das ist, was in der Gemeinde zählt, dass wir funktionieren. Dass ich meinen Platz erkenne. Und wenn jeder seinen Platz erkennt, seine Rolle richtig spielt, da brauchst du kein Drehbuch. Glaub mir das. Wenn der Heilige Geist die Regie hat, dann kommt es, weißt du, dann kommt es ganz spontan von Herzen, das geht dann wieder zu Herzen, und es kommt dann so herzlich und so warm die Sache an, wenn wirklich jeder seine Rolle ganz genau kennt und spielt. Gemeinde. Soll die Gemeinde des lebendigen Gottes sein, und das ist, wonach sich die Welt sehnt. Christen, die funktionieren. Christen, die ihre Rolle richtig spielen. Geistesleitung ist das eine. Und deshalb müssen wir uns heute Abend selbst hinterfragen, werde ich vom Heiligen Geist geleitet? Habe ich da so einen Draht? Werde ich so von Gott geführt? Die Antenne per Funk gezündet? Werde ich vom Heiligen Geist inspiriert? Wie sieht's mit mir aus? Habe ich diese Antenne? Nicht immer. Bist wenigstens ehrlich. Gott segne dich. Gott segnet unsere Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Lass uns mal hinterfragen, werde ich von Gott geleitet? Das, was ich tue, wer hat es mir gesagt, dass das, was ich tue, wo habe ich den Auftrag her? Vom Pastor? Irgendjemand mich beschwätzt und überredet, wir müssen für Kranke beten, auf Kranke die Hände auflegen oder am Altar dienen und Menschen einladen, draußen auf der Straße und so weiter. Wir müssen evangelisieren, Mission ist ein ganz wichtiger Auftrag. Oder haben wir vom Heiligen Geist bekommen? Und wenn du vom Heiligen Geist was bekommen hast, dann brennt in dir ein Feuer und du kannst nicht mehr lassen. Da kann nicht mal die fromme Feuerwehr es auslöschen. Wenn du vom Heiligen Geist empfangen hast, dann muss der Pastor dich bremsen. Dann müssen die Geschwister dich bremsen. Also hör auf, nicht so schnell. Das ist normales Christentum, wenn man dich bremsen muss. Aber wenn man dich schubsen muss und dich irgendwo in etwas hineinschiebt, dann wirst du hineingeschoben in eine Sache, die du nicht willst, die Gott nicht will und die die Menschen auch nicht brauchen. Du bist am falschen Platz, wenn du so hingeschoben wirst. Vom Heiligen Geist geführt. Das ist, was in der Gemeinde zählt. Die Leitung des Heiligen Geistes, welche der Geist leitet. Wir müssen uns selbst hinterfragen, gerade diese Sachen. Wie ist es bei uns? Und ich sage, ja, komme ich schon zum nächsten Problem, was in der Gemeinde zählt und in der Gemeinde nicht zählt. Man glaubt blind. Versuch mal Auto zu fahren mit geschlossenen Augen. Man glaubt blind. Ich weiß nicht, wie weit du kommst. Du hängst an den nächsten Baum oder an der nächsten Säule. Es ist wichtig, dass wir hinterfragen die Dinge. Dass wir transparent sind. Dass wir ehrlich sind zu uns selber. Viele Christen sind nicht ehrlich. Die machen sich was vor, die spielen sich was vor, die spielen anderen was vor, die spielen Gott was vor und spielen sich selbst was vor. Lasst uns ehrlich sein und niemand was vorspielen. In Wahrheit und im Geist Gott anbeten. Bei Gott darf man Fragen stellen. Da muss ich nicht alles blind glauben. Und ich frage manchmal Gott, mein lieber Gott, wenn ich du wäre, würde ich manches anders machen. Sag ich ganz frei weg meinem Vater im Himmel. Ich darf ihm Fragen stellen. Er wird nicht alle beantworten, mir, das weiß ich auch. Muss es auch nicht sein, dass er mir alle Fragen beantwortet. Aber die Bibel sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. In einer biblischen wahren Gemeinde ist, dass alles, was passiert, nicht geschluckt, sondern zuerst mal geprüft wird. Ist es vom Herrn? Ist es vom Heiligen Geist? Ist es der Wille Gottes? Ist es biblisch? Ist es Gott gewollt? Ist es an der Zeit? Ist es das, was Gott hier jetzt gerade uns, mir oder dir schenken möchte, ist gerade das. Wir sind aufgefordert zu prüfen, die Geister zu unterscheiden. Wer hat das mir gesagt? Wo kommt es her? Der Teufel möchte nicht, dass man Geister prüft. Hat Angst vom geistlichen TÜV. Der hat Angst vom TÜV. Ja, nicht. Oh, tastet meine Gesalbten Gottes nicht an. Du darfst Männer und Frauen Gottes schon in Frage stellen. Oder wenn eine Prophetie kommt, ich glaube nicht jeder Prophetie, glaub mir das, ich nehme nicht jede Prophetie an, die so auf dem Markt kursiert. Wir sollten prüfen, die Dinge testen. Teufel hat Angst. Nein, das darf man nicht. Weißt du, und was, wenn wir nicht prüfen, übernimmt dieser Geist Kontrolle. Und dann werden ganze Gemeinden von diesem Kontrollgeist kontrolliert. Entweder kontrollieren wir, oder wir werden kontrolliert. Zwei Möglichkeiten haben wir. Und Gott hat gesagt, du aber herrsche darüber. Du aber kontrolliere die Sache. Du aber prüfe die Sache. Und es ist ganz wichtig, dass wir geistliche Dinge geistlich prüfen. Und da kann ich nicht jetzt herkommen, Pastor sowieso sagt es, Referent sowieso sagt es, Professor sowieso sagt es, geistliche Dinge müssen geistlich geprüft werden. Und dann müssen wir in die Kammer gehen, mal einschließen und mal durchbinden. Ich kann manchmal gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Das weiß ich gar nicht. Brauche ich 3 Tage vielleicht Zeit oder 7 Tage. Dann muss ich mal ins Gebet nehmen und mal durchbeten. Und dann wird der Heilige Geist zeigen. Und wenn ich Frieden habe darüber, dann weiß ich, das war vom Heiligen Geist. Habe ich keinen Frieden, verunsichert mich das, dann sage ich, das schließe ich jetzt im Kammer ein. Lass ich mal liegen, bis ich das später irgendwie mal besser verarbeiten kann. Oder mal brauche oder mehr Licht darüber habe. Oder was auch immer ist. Prüfet. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott ist ein Gott des Friedens. Wenn du keinen Frieden hast, lass die Pfoten weg. Hast nichts damit zu tun. Es ist nichts für dich. Es ist ein fremder Geist. Es ist ein fremder Geist. Kontrollgeist oder was auch. Manchmal ist ein ganzer Gemeinde unter einem Bann in unserem Land. Unter einem Fluch. Weil sie nicht kontrolliert haben. Die haben zugelassen, Tür und Tür geöffnet. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Wenn wir die Gemeinde nicht mehr kontrollieren, wenn keine Kontrolle da ist, keine Zucht, keine Ordnung, keine Disziplin da ist, dann kommt dieser Wahrsagergeist. Dann fängt sich der Wahrsagergeist, weißt du, der Wahrsagergeist wird nie, am Anfang nie was Falsches, nie was Verkehrtes sagen. Aber dann versucht er es einfach zu manipulieren. Da gibt es jemand hat mal ein Buch geschrieben, war selbst eine Hexe, und dann beschreibt diese Person, Gott hat dieser Person gezeigt, sie war eine hohe Priesterin Satans irgendwo in Amerika und hat sich bekehrt, kam zu Christus. Gott hat ihr gezeigt, wie der Teufel heute arbeitet. Wenn Jungbekehrte, die versuchen ganz schnell Gebetsstunde übernehmen. Ganz schnell Gebetsstunde, denn sie, gerade über Gebet, versucht der Teufel sehr viel zu manipulieren. Dann wollen sie ganz schnell in den Gemeindevorstand hineinkommen, haben noch gar keine Erfahrung, Älteste werden. Die große Frage ist, du kannst ganz schnell Leute rauskriegen, ob die koscher sind oder nicht koscher sind. Wie wird man Ältester bei euch? Und ich sage, bei uns gibt es gar keine Älteste. Gott sei Dank. Bei uns gibt es. Wir haben ein ganz anderes Leitungssystem. Aber wie wird man Ältester? Und wir haben hier Fälle gehabt, kaum getauft, kaum aus dem Wasser raus, wie Simon der Zauberer. Wie wird man Ältester bei euch? Weißt du, die wollen gleich Leitungsposition haben, ohne gereift, gewachsen, gestanden, bewährt, etc. Deshalb, wir müssen diese Dinge kontrollieren. Die ersten Christen trafen sich zusammen, haben sich miteinander beraten. Die haben da eine Frage gehabt. Erster Apostelkonzil. Und dann können sie sagen, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Sie haben kontrolliert, sie haben diskutiert, sie haben sogar sich gestritten. Dürfen sich Christen streiten? Puh, obwohl. Und ich sage, wenn wir das nicht mehr dürfen, sind wir nicht mehr Gemeinde Jesu. Ich darf mich streiten. Und ich möchte mich manchmal streiten. Bloß ich finde niemand, dass ich mit mir streiten möchte. Weißt du, Pro und Contra. Das ist, wie wir geistlich wachsen. Und die haben mächtige Stimmen. Aber weißt du, was sie dann gemacht haben? Die sind um den Hals gefallen, haben geweint, gebetet. Und dann geben sie einander die Hand und sagen, Bruder Paulus, du gehst die Richtung. Und ich als Petrus gehe diese Richtung. Und sie haben Gott gedient. Und waren total widersprüchlich. Waren total widersprüchlich. Der Paulus da zu den Heiden und Petrus zu den Juden als Apostel. Aber sie haben gestritten zuerst einmal. Und sie haben sich auch gegenseitig korrigiert. Und er hat gesagt, Bruder Petrus, du musst vorstellen, den Papst korrigieren, Petrus. Und sagt, und ich habe, es steht im Galaterbrief, ich habe Petrus öffentlich zurechtgewiesen, du bist ein Heuchler, Bruder. Du musst es vorstellen. Ein Heuchler nennt ihn seinen Bruder, der Paulus, weil er sich distanziert hat, weil er seine Grundsätze verlassen hat. Und dann hat, als die Brüder von Jakobus kamen, die Ultraorthodoxen, als die kamen, diese die Frommen da, der Bruder Jesus sogar, der Jakobus kam, hat der Petrus sich schnell Platz gewechselt. Hat sich zu den Juden gehalten. Das ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Steht sogar in der Bibel. Du musst es vorstellen, dieser Streit steht sogar in der Bibel. Oder Paulus, dem hatte Markus nicht gefallen. Der war zu langsam, so lahme Ente. Immer so ein feiner Jüngling, zart beseitet, also die Berge zu hoch und geht zu schnell und ach, das können wir den ganzen Stress, Flugzeug rein, in Flugzeug raus und so weiter. Nein, nein, nein. Also ich möchte schon meine Ruhe haben. Und dann sagt er, komm, Bibel, geh nach Hause. Geh zu deiner Mutti lieber. Er hat keine gehabt, aber okay. Geh nach Hause. Hat ihn entlassen. Und dann gab es einen Streit, und dass sogar sein bester Mitarbeiter ihn in den Stich gelassen hat, ihn verlassen hat, aber später finden sie zusammen. Geschwister, wir müssen manchmal Spannungen ertragen, manchmal muss dies sein. In einer echten biblischen Gemeinde gibt es dies und das. Und wenn das nicht gibt und nicht mehr geben darf, wir müssen nicht suchen, wir müssen den Riesen nicht wecken, wenn er schläft. Wir müssen diese Probleme nicht extra produzieren, wenn sie nicht da sind. Aber wenn sie mal da sind, dann müssen wir wissen, wie wir diese Dinge handeln. Zuerst mal diskutieren, ganz fest, vielleicht wochenlang mal diskutieren. Nicht nur einen Tag diskutieren, der Konzil hat ganz einige Tage oder Wochen gedauert. Wer weiß, wie lange die da diskutiert haben. Und dann sagen sie schließlich, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und das ist wichtig. Das Ergebnis muss immer sein, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Wenn es nur dem Heiligen Geist gefällt, ist nicht richtig. Es muss auch uns gefallen. Und wenn es uns gefällt, ist noch lang nicht richtig. Es muss auch dem Heiligen Geist gefallen. Und das ist ausgewogenes Christentum. Es muss uns und dem Heiligen Geist gefallen. Ganz arg wichtig. Gefällt das dem Heiligen Geist, was du glaubst, was du hörst, was du tust? Und gefällt es dir? Wenn ja, dann okay, Gott segne dich. Wenn nicht, mach ein Fragezeichen darüber. Gute Dinge müssen also zum TÜV geprüft und untersucht werden, müssen auch manchmal in Extremsituationen hineingeraten, so dass wir das klären können, muss manches durchs Feuer, manches muss durchlitten werden, durchkämpft werden. Wie viel Raum hat der Heilige Geist in deiner Gemeinde? In unserer Gemeinde. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Geben wir dem Heiligen Geist Raum für sein Wirken? In einer guten, gesunden, biblischen, urchristlichen, apostolischen Gemeinde gibt es Raum für Geisteswirken. Da wird nicht die ganze Woche nur Gloria, Halleluja gesungen und nur in den Zungen gebabbelt oder irgendwas anderes getan. Also manche denken nur Zungengesang, das ist die Salbung Gottes. Manchmal ist Schweigen Salbung Gottes. Manchmal ist Knien Salbung Gottes. Manchmal ist Liegen vor dem Herrn Salbung Gottes. Man muss sich vorstellen, mal eine ganze Nacht, einen ganzen Abend nichts anderes zu tun, als vor dem Herrn zu liegen. Wie wäre das? Abend in der Herrlichkeit Gottes. Oder manchmal ist, ich habe schon Gottesdienste erlebt und es ist verrückt, da haben wir nur geweint. Aus dem heiteren Himmel, ohne Erklärung, nur geheult. Tränen sind gekommen, obwohl man nicht am Wasser gebaut war. Und dann habe ich Gottesdienste erlebt, wo man in der Gegenwart Gottes gelacht hat. Halleluja. Auch das gehört dazu. Und da fängt der Heilige Geist zu wirken, du fängst an zu lachen und da gibt es kein Bremsen, kein Halten mehr. Und es geht dann, auch das ist Anbetung Gottes. Macht Lärm vor dem Herrn. Problem wird, wenn wir aus einer Sache ein System machen. Der Heilige Geist lässt sich nicht systematisieren. Der Heilige Geist ist kein Methodist, so Methode. Nein, der Heilige Geist geht seinen eigenen Weg. Mal so, mal so, mal so. Wie der Geist ist, wie ein Wind, der weht, wie er will. Wie viel Platz haben wir zum Hören auf den Geist? Weißt du, wir reden, wir erzählen dem lieben Gott so viele Geschichten, was in der Gemeinde zählt. Wie viel Platz haben wir zum Hören auf Gott? Nicht wie lang die Predigt ist. Kann der Geist zu uns reden? Redet er? Kriegt jeder einzelne von uns einen Impuls? Eine Inspiration von Gott? Wir brauchen Raum zur Stille. Deshalb ist morgen mein Thema, sei still vor dem Herrn. Und erkenne, dass er Gott ist. Gibt es Raum zur Meditation, zum Hören auf die innere Stimme? Gibt es eine Gottesschau in meinem Leben, in unserer Gemeinde, dass wir den Herrn sehen? Ich habe den Herrn gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das gehört zur Gemeinde. Das ist ein Kennzeichen einer biblischen Gemeinde, wo man den Herrn sieht. Lasst uns mal herausfinden, was ist eine biblische Gemeinde? Was zählt in einer Gemeinde? Ich kenne Leute, die mit dem Kopf wackeln. Das zählt nicht. Weißt du, früher haben sie so Heiligkeitsknoten gehabt. Die haben keine Schwestern. So, oder wie Halleluja-Knoten. Ich weiß nicht, wie man das Ding alles so früher nannte. Also ich habe Konferenzen gesehen, wenn der Heilige Geist wirkte. Und weißt du, was da passierte? Da sind diese Halleluja-Knoten nur gefallen. Die Spangen haben nicht einmal gehalten. Oder die Kopftücher. Weißt du, was ich hier sagen will, ich will nicht diese Dinge spotten oder lästern, aber ich will nur eines sagen. Weißt du, manche denken, das ist Heiliger Geist. Das sind deine Nerven. Es kann passieren, wenn der Heilige Geist wirkt, dass es nachher so geht und mit dem Kopf wackelst. Oder dann machen sie. Weißt du, was das ist? Das ist Rückenschmerzen. Ich sag Leute, das ist nicht der Heilige Geist. Es kann passieren, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dass du in Purzelbäume schlägst. Und so gelenkig warst du vielleicht noch nie in deinem Leben, wenn der Heilige Geist kommt. Aber wenn es... Ich bin nicht besoffen. Bin kein Trottel. Wenn Kinder Gottes, Königskinder, sich so benehmen, stell dir mal vor, der Prinz von, oder der Kronennachfolger da bei der Hochzeit jetzt in Spanien, wie hieß der? Don Carlos. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der gute Mann geht. Filippo. So, egal, der gute Mann. Stell dir mal vor, der würde sich als König so benehmen, der gehört in die Klapsmühle. Und viele Menschen gehören in die Klapsmühle und nicht in die Gemeinde. Ganz, das ist die Wahrheit, was ich sage. Die gehören in die Klapsmühle und nicht in die Gemeinde. Oder in eine Zwangsjacke. Oder im Stahlkorsett. Da gehören sie hin. Was ist nicht von Gott? Es kann passieren. Und es ist auch manchmal da, aber es ist kein Dauerzustand und keine Regel und keine Norm. Keine Norm. Ich kann dir sagen, wenn der Heilige Geist kommt, dann, ich habe schon Leute gesehen, die sind aus dem Stand so hochgesprungen. Habe ich gesehen. Es geht aus dem Stand, wenn der Heilige Geist auf einen kommt. Aber ich stell mal vor, jetzt, wenn du jetzt probierst, dann machst du so viel kaputt. Und wir haben da in einer Konferenz einmal gehabt, und da war nicht meine Konferenz, wir waren nur Gast, und da war auch einer, der dachte, er muss hüpfen, und hat einen Stuhl kaputt gemacht. Und dann sagt der Pastor, hör mal, das vom Stuhl, der dachte, das ist der Heilige Geist, weil irgendjemand auch vom Stuhl gehopft ist. Und dann versucht er nachzumachen, nachzuäffen. Weißt du, Leute, die was nachmachen, irgendjemand, sind Affen. Die äffen was nach. Und dann ist er hochgesprungen und der Stuhl kracht zusammen. Es war so Klappstuhl mit Stuhl. Und dann kommt der Pastor, unterbricht den Gottesdienst und sagt, und den Stuhl wirst du bezahlen, Freund. Kannst nicht den Heiligen Geist bezahlen lassen? Das bezahlst du. Wow. Ich denke, es ist wichtig, erkenne, was Gott ist, was seelisch ist, was fleischlich ist, was göttlich ist. Kann schon sein. Seelische Regungen, seelische Spannungen sind nicht immer Heiliger Geist. Es kann sein, dass jemand schreit, weil da eine Wunde in der Seele ist. Wir haben es auch hier schon ein paar Mal so Fälle gehabt. Aber das muss korrigiert werden. Wenn es nicht korrigierbar ist, ist es nicht richtig. Es ist ein Dämon. Vom Heiligen Geist, da lässt man sich behandeln, lässt man sich frei beten, lässt man sich lösen. Und wenn ein Schmerz da ist, okay, ich akzeptiere das. Es ist da. Verletzung oder Verwundung oder was es auch ist. Seelische Verwundung durch, und das schreit man. Wir brauchen auch Plätze in der Gemeinde, und das muss auch in einer Gemeinde geben, und das zählt, wo man schreien kann vor dem Herrn. Wo wir unser Herz dem Herrn ausschütten. Weißt du, wenn ich nicht meine Not mal ausschreien kann, dann werde ich psychisch krank. Ich muss alles rauslassen. Ich muss es. Aber wenn es aber nicht mehr aufhört bei mir, und mein Leben nur noch ein Geschrei ist, das zählt nicht. Weil manche denken, ach, das war so schön, ich durfte mich ausschreien. Dann musst du zum Psychiater gehen und deinen Urschrei nochmals probieren. Irgendwann muss ich mal fertig werden. Irgendwann muss ich gesund werden. Das ist, was zählt. Es gibt diese Dinge, ich möchte also, dass diese Dinge ganz klarstellen, diese Dinge existieren. Wir müssen manchmal Luft rauslassen. Wir müssen alle diese Dinge tun, aber wenn es zu einer Norm, zu einer Regel wird, ist nicht vom Herrn. Gott ist kein Krakeler. Der Heilige Geist ist kein Krakeler. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und der Prophet Elia, und das wird das große Problem, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben wollen. Und das ist der Prophet Elia. Er möchte Gott begegnen. Und weißt du, was da passiert? Er wartet auf einen Donner und steht schon in dieser Torhaltung, wie dieser Kahn. Steht schon und erwartet den Ball. Kommt nicht. Im Feuer. Gott war nicht im Feuer. Im Wind, im Sturm. Jetzt. Im Regen. Nix. Weil er Gott schon überall da und dort erlebt hat. Und weißt du, wie Gott erlebt wurde vom Elia? Im stillen Seufzen der Backerbäume. Im stillen Seufzen der Backerbäume. Mensch, so habe ich Gott noch nie entdeckt. Noch nie gesehen. Im stillen Säuseln der Backerbäume. Und da kam die Herrlichkeit Gottes. Und da kam der Sieg Gottes. Im stillen Säuseln. Auf dem Donner, Blitz und Erdbeben und Sturm. Nichts. Wisst ihr, wir wollen Erweckung haben. Wir wollen Stürme haben. Aber dass der Herr in diesem stillen Säuseln mal wirkt. Gar nicht vorbereitet. Gott muss Prophet Elia bekehren. Und er muss dich und mich auch bekehren manchmal. Was zählt in der Gemeinde? Nicht das, was wir erlebt haben und schon kennen, sondern das, was wir noch nicht kennen. Das zählt in der Gemeinde. Was zählt in der Gemeinde? Okay, lass uns weiter fortfahren. Was zählt in der Gemeinde? In einer wahren Gemeinde ist ein Zusammenhalt. Die Gemeinde Jesu hat einen gemeinsamen Nenner. Den größten und den kleinstmöglichsten. Beides ist wichtig bei Bruchrechnen. Also den größten gemeinsamen Nenner und den kleinsten gemeinsamen. Den muss man finden. Der größte und der kleinste. Wo sich alle wiederfinden und der größte. Was ist es? Und dieser gemeinsame Nenner ist Jesus Christus. Wenn du die Saiten von der Gitarre stimmst, die Grundseite ist A. Nach dieser Seite, nach dem Grundton A, wird alles gestimmt. Ob Klavier oder was anderes ist, dieser Grundton. Es gibt einen Grundton und Jesus Christus ist dieser Grundton. Alles muss sich an ihn orientieren. Grundton, das ist, was zählt. Dieser Grundton, Jesus. In der wahren Gemeinde geht es um Jesus. Ist Jesus in unserer Gemeinde zu Hause? Oder sitzt er vor der Tür? Die Gemeinde, die hatte alles in der Bibel, in der Offenbarung, sie hatte alles, wunderbare Gottesdienste. Und sie war so aktiv, so missionarisch. Und die Bibel sagt, du tust je länger, je mehr. aber ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Und dann heißt es, und ich sitze vor der Tür und klopfe an. Jesus in dieser aktiven Gemeinde, in dieser dynamischen Gemeinde, die machen viel für die Welt, die sind sehr aktiv, die erreichen bald halb Europa. Aber ich habe was gegen dich, die erste Liebe. Die erste Liebe zählt. Und weißt du, was die erste Liebe ist? Nicht schmusen oder so keep smiling, Zähne zeigen, so freundlich sein an der Kasse oder am Altar beim Abendmahl. Weißt du, was die erste Liebe ist? Die Liebe, als du zum Heiland kamst, zum ersten Mal, als du Jesus zum ersten Mal entdeckt hast, als du Vergebung der Sünden hast, als du unschuldig warst, als du die Augen aufmachtest und sagte, wenn ich jetzt sterbe, ich gehe direkt in den Himmel. Das war die erste Liebe. Und meine erste Liebe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich mich bekehrte und Jesus die Vergebung der Sünden hatte, mach ich die Augen auf, ich dachte, Johannes, wo bist du? Die Bäume sind anders. Die Menschen sind anders, die Welt ist anders. Puh, du siehst plötzlich die Dinge. Und ich hätte alle umarmen können. Ich, die erste Liebe. Die erste Liebe, die macht dann keine Unterschiede. Da war alles richtig, da war alles gut, da war alles vollkommen. Die erste Liebe. Und die haben wir verlassen. Wenn wir älter werden, auch in der Nachfolge Jesu, weißt du, was wir machen? Wir ziehen uns immer mehr zurück ins Schneckenhaus. Lass die Jungen ran. Die anderen, die Begeisterten oder die Aktiven, die dafür bezahlt werden, lass die ran. Wir ziehen uns zurück ins Steckenhaus. Weißt du, die erste Liebe war, ich habe gebrannt. Ich sagte, ich muss jetzt missionieren. Und dann habe ich Traktate bestellt, bin losmarschiert. Mich hat niemand geschickt und niemand einen Auftrag gegeben, irgendwas für Gott zu tun. Ich wollte was für Gott tun. Beim Beten, ich konnte nicht Deutsch sprechen, das war mein großes Problem. Das war mein großes Handicap. Aber ich habe gebetet, bis irgendjemand kam und sagte, lieber Bruder Matude, Sie müssen zuerst mal Deutsch lernen und dann können Sie öffentlich beten. Und das hat mir so weh getan. Dann habe ich gedacht, oh Gott, hilf mir. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin in den Wald gegangen, habe im Wald gebetet. Da war kein Bruder sowieso und keine Schwester sowieso, wo mich korrigiert hat. Den Bäumen ist egal, wie du betest. Den ist egal. Den Eichhörnchen ist egal. Den Spatzen ist egal. Weißt du, die erste Liebe. Die erste Liebe. Und ich habe gebetet. Und ich habe mein Auto zu einer Kapelle gemacht. Ich sehe noch heute. Gebetet, dass die Scheiben beschlagen hat. Plötzlich kommt jemand, ist ihnen schlecht. Stimmt was nicht? Er sagt, doch, bin perfekt. Bei mir ist alles in Ordnung. Ist ihnen schlecht? Gebetet. Weißt du, du hast Hunger nach Gott. Ich habe alles verschlungen, was über Gott irgendwie nur, wenn ich nur das Wort Gott hörte, Jesus hörte, Bibel hörte oder irgendwie was Religiöses hörte, was ist das? Die konnten mich nicht abhalten, mich zu informieren, was ist das? Ich wollte, das ist die erste Liebe. Das ist, was zählt. Aber es fehlt die erste Liebe. Du hast alles, aber die erste Liebe. Was zählt, ist Jesus. Ist er die Mitte, das Zentrum? Hält er alles zusammen? Dreht sich alles um Jesus? Bringen wir die Menschen zu Jesus? Sind wir Jesus ähnlich? Haben wir diese Jesus-Ähnlichkeit? Dienen wir Jesus wirklich? Und was ist, weißt du, Jesus sagt einmal, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Und was ist der Wille des Vaters? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir möchten die Professoren, die Doktoren, die Großen, die Reichen erreichen. Aber weißt du, wo der Heiland ist? Der geht runter und will die Armen erreichen. Da geht der Heiland hin. Die Ausgestoßenen. Und das ist jetzt wichtig. Und jetzt erkennen wir, was in der Gemeinde zählt. Wie gehen wir mit den geringen Brüdern und Schwestern um? Wie gehen wir mit den Armen um, den Unprivilegierten, den Naiven, den Einfältigen? Wie gehen wir mit den Schwachen um? Das ist, was in der Gemeinde zählt. Daran werden wir gemessen. Wie gehen wir darum? Wie gehen wir mit den Frauen um? Und das ist ganz arg wichtig, auch in der Gemeinde. Und da kannst du eine Kirche prüfen und sagen, da möchte ich hingehören, da möchte ich nicht hingehören. Das ist nicht wichtig für Männer, aber für Frauen ist es wichtig. Da möchte ich hingehen. Kann eine Frau dort Gott dienen oder nicht? Die Pfingsterweckung begann. Und die Träger der Pfingsterweckung in der Neuzeit, Assur, Los Angeles und all diese Bewegung, was dort war, da waren Frauen sehr aktiv. Bis etwa 1930. Und dann kam Männerherrschaft, Männerkontrolle. Und dann haben wir die Frauen verdrängt. Und dann ging auch die Erweckung flöten. Die Pfingsterweckung. Aber Frauen haben das Feuer getragen. Wenn ich die Urgemeinde anschaue, da war Maria auch dabei. Bin ich katholisch. Aber die Maria, die Frauen waren auch dabei. Und als das aufhörte, ist das Feuer gewichen. Dann kam die charismatische Bewegung. Und da waren wieder Frauen aktiv. Glow und andere Sachen, wo Frauen aktiv mitgearbeitet haben. Und das getragen haben in den Kirchen hin und her. Die ganzen Gebetsgruppen, charismatischen Gebetsgruppen, waren Frauen aktiv. Gott benutzt Frauen. Wie geht die Gemeinde mit Frauen um? Bei Gott gibt es weder Mann noch Frau, steht in der Bibel. Darf die Frau Gott dienen? Frauenordination. Alle großen Religionen sind frauenfeindlich. Warum? Weil der Teufel gegen die Frau was hat. Weil er weiß, durch die Frau wird die Welt erlöst. Jesus wurde durch die Frau geboren. Und weil die Frau, und der Teufel hasst die Frauen, deshalb erlaubt er nicht, wenn es um Gottesdienst geht, die Frauen können alles machen, aber nicht um... Wenn es Gott geht. Der Jude betet sogar noch dreimal am Tag. Muss es vorstellen, diese, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren bin. Katholische Kirche, Eusebius, der gesagt hat, also ich Frauen singen, da höre ich die Stimme des Teufels. Muss vorstellen, Frauen. Also, Frauen sind diskriminiert. Ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren ist. Wo Gott in seiner Erlösung Mann und Frau, Vater und Mutter wollte und das Gebot gab, du sollst Vater und Mutter ehren. Nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter. Frauenfeindlichkeit ist ein Zeichen, was Gott nicht will, was in einer Gemeinde nicht sein darf. Wir dienen Gott Männer und Frauen. Halleluja, und das ist gut so. Und wenn das nicht der Fall sein kann, dann ist es irgendetwas faul im Reich Gottes. Jesus hat Frauen um sich gehabt und sie dienten ihm. Und die Frauen haben groß, wir hätten vieles vom Evangelium nicht, wenn die Frauen nicht gewesen wären. Und da ist wieder die Liebe. Die Liebe, die das zählt. Was in der Gemeinde zählt, lass uns noch ganz schnell durchgehen. Gottes Herrschaft. Nicht Demokratie. Die Bibel kennt keine Demokratie. Könnt mich steinigen, kreuzigen und hängen. Aber ich glaube nicht an Demokratie, sondern Theokratie. Die Herrschaft Gottes. Das ist, was in der Gemeinde zählt. Demokratische Wahlen sind nicht von Gott. Wie viel dafür, wie viel... Demokratie heißt Macht von unten. Heißt übersetzt... Wenn du das Wort richtig übersetzt, Macht von unten. Wir brauchen die Macht von oben. Halleluja. Die Offenbarung von oben, das Wirken Gottes von oben, nicht die Macht von unten. Stimmungsmache. Ich habe in Süddeutschland Gemeinde gehabt. Weißt du, wenn so Gemeindewahlen waren, wann die Gemeinde was abstimmen sollte, da waren all die, die sonst nie was in der Gemeinde gemacht haben, nicht mal den kleinen Finger krumm gemacht haben, die waren da und haben bestimmt. Hier in dieser Gemeinde bestimmen nur die, die mitarbeiten. Die bestimmen den Kurs der Gemeinde und nicht das Stimmvieh. Und nicht das Stimmvieh. Dafür, dagegen. Aber manche haben nichts zu Hause zu sagen, dann machen sie dann eine Geschäftsversammlung und wollen dann mitstimmen. Gott segne auch diese Mitstimmen. Nein, Theokratie, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gesagt, der Herr will, dass ich das tue. Die Herrschaft Gottes, das ist Gemeinde Jesu. Die Herrschaft Gottes. Lass uns schauen, wie gehen wir mit den Schwachen um? Wie gehen wir mit der Offenheit dem Wirken Gottes, bringt das, was wir tun, bringt das jemand was, bringt es Gott was, bringt es meinem Nächsten was, bringt es mir etwas, nützt es was. Was in der Gemeinde zählt, ist die Prophetie, hört mir gut zu, Prophetie, die Offenbarung Gottes, die Inspiration, das prophetische Wort. Petrus sagt, ihr tut wohl, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet, das ist wie auf einem Morgenstern, sagt, jetzt kommt der Morgen, jetzt kommt der neue Tag. Ihr tut wohl, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet. Prophetie ist geistgewirkte Bibelauslegung, nicht nur Predigt und nicht nur Hermeneutik oder dogmatische Auslegung oder dramatische Auslegung, kräftige Predigen, erschüttern oder erschrecken. Nein, es ist Rema, so spricht der Herr. Kann Gott in der Gemeinde reden? Weißt du, was wir hier in der Gemeinde erleben? Das ist laufend. Ich weiß nicht, wie es heute geht, aber vielleicht am Schluss sagt mir nachher noch jemand, das alles habe ich zu Hause auch gedacht. Ich habe schon den ganzen Tag so darüber diese Gedanken bewegt und du sagst das im Gottesdienst, als wenn ich Gedanken lesen würde. Ich lese eure Gedanken nicht. Ich lese die Bibel. Und ich lese das, ich horche, was der Heilige Geist sagt. Aber der Heilige Geist bringt die Antworten, die du vielleicht die Woche gehabt hast, die dich bewogen hat und die dich beschäftigt hat. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, wenn du Antwort auf deine Fragen bekommst. Das ist Prophetie. Das ist geistgewirktes Reden. Das ist Auslegung der Schrift. was in der Gemeinde zählt. Gestern haben wir von Gisela das Wort Gnade gehabt. In der Gemeinde zählt Gnade. Gnädig sein. Nicht nur, dass ich von Gott die Gnade bekomme, sondern dass ich gnädig bin. Gnade walten lasse. Nicht nach dem Gesetz, Recht und Wahrheit. Nein, Gnade. Die Liebe deckt der Sünde Menge. Und jetzt kommt der nächste Punkt, was in der Gemeinde unheimlich zählt. Wie geht die Gemeinde mit Vergebung um? Kannst du einem Menschen vergeben? Vergebung. Ja, du möchtest Vergebung haben, aber kannst du vergeben? Gnade. Mit welchem Maß wir andere messen, mit dem Maß wird uns gemessen werden. Wie sieht es mit der Vergebung aus in unserem Leben? Gnade. Vergib. Und Gott wird dir vergeben. Gott liebt die Sünder. Wie gehen wir mit den Sündern um? Wenn jetzt ein Bruder fällt, stell mal vor, Ehebruch, Diebstahl, fährt hier jemand zu Tode, bringt jemand um. Christen machen das nicht, aber es könnte schon passieren. Also irgendwie, stell mal vor, wie würdest du jetzt mit einem Mörder umgehen, der aus irgendwelchen Gründen einen Fehler macht, bringt jetzt jemand um. Kommt aber wieder zum Heiland zurück und sagt, Jesus, es tut mir so leid, vergib mir, und heult. Wie würdest du mit einem Sünder umgehen? Könntest du einem Mörder vergeben? Als hier dieser Rodney da war, der hat erzählt, der mit dem charismatischen Kreis da in Irland, in Dublin, oder nein, in Belfast, und er hat gesagt, der hat vor ein paar Jahren einen Gottesdienst gehabt, was ganz Ungewöhnliches. Da war einer der Terroristen, ein Terrorist hat sich bekehrt, und da hat jemand ermordet, den Vater von einem Jungen. Und der Junge und der Terrorist sind beide Christen geworden, und beide stehen nebeneinander. Er sagt, ich habe so große Schwierigkeiten, dir als dem Mörder meines Vaters zu vergeben. Er sagt, das war für ihn der ergreifendste Gottesdienst, zu sehen, wie jetzt der Mörder und der Sohn des Ermordeten miteinander reden, miteinander beten. Es tut mir schon schwer zu sehen, du hast meinen Vater umgebracht, aber du bist mein Bruder und ich bin dein Bruder. Der Mörder und der Leidtragende stehen nebeneinander. Und jetzt zu vergeben. Und er sagte, sein Dienst, also Rodney, sein großer Dienst in Belfast ist Versöhnung zwischen Katholiken und Protestanten. Und er sagt, im Augenblick haben wir ein bisschen Frieden, aber das ist nur vordergründig. Aber der wahre Friede ist noch nicht durchgedrungen. Auf lange Sicht war sein Thema, eines der Lieder. Auf lange Sicht. Auf lange Sicht. Wie sieht es mit so Vergebung? Wenn wir das nicht gelernt haben, wir kommen in die Teufelsküche. Sieh mal Palästina jetzt an. Araber, Blutrache und Sippenhaft. Ich finde es ein Verbrechen, was der Staat Israel im Augenblick macht, in aller Liebe. Da wird einer, ein Terrorist, sprengt sich in die Luft oder was weiß ich, und da wird das ganze Haus, das Elternhaus mit, die ganze Großfamilie verliert die Wohnung und sind obdachlos. Sippenhaft. Das ist ja gegen Völkergesetz. Das ist ja nicht normal. Hitler hat das gemacht. Mit Sippenhaft. Und das machen die Tyrannen, Verrückte, machen das weiter. Sippenhaft. Wo ist Vergebung? Wo sind die Leute mit Vergebung? Gott hat Vergebung zugesagt. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung von Nationen. Aber der Jude kann nicht vergeben. Was die Katholiken angetan haben, die Kreuzzüge, die Inquisition, was all diese die Generationen angetan ist. Aber Jesus sagt, vergib und ist für dir vergeben. Von der Vergebung sprach Jesus zu den Juden, nicht zu den Nationen. Vergib zu den Juden. Haben wir gelernt. Und er spricht zu Christen, der Heilige Geist spricht zu Christen. Wie ist es mit uns? Was haben die angetan? Kannst du vergeben? Auch wenn sie dein Haus geraubt haben, deine Familie geraubt haben, wenn sie alles zerstört haben, deinen Ruf ruiniert haben, dein Geschäft zerstört haben, dich in den Bankrott getrieben haben. Kannst du vergeben? Wie gehen wir mit den Sündern um? Mit Verbrechern? Ich warne dich. Du willst in den Himmel kommen. Und ich will nicht fragen, wer möchte in den Himmel kommen. Aber ich warne dich, wenn du in den Himmel kommst. Da ist sehr gefährlich im Himmel. Der Nächste, der nach Jesus kommt, ist ein Dieb. Ein Ex-Dieb. Oder Ex-Schächer. ein Ex-Schächer, der sitzt und sagt, hallo, willkommen in Gottes Reich. Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann, der dort am Kreuz hängt, der ist nicht umsonst gestorben, der hat irgendwas angestellt. Keiner stirbt umsonst. Aber gerade diesen Mann, oder Maria Magdalena aus dem sieben Teufel ausgefahren ist, musst vorstellen, eine Hexe. Im Himmel hat Jesus die Füße gewaschen. Eine Hexe. Das darf nicht wahr sein. Beim Heiland, da war es noch vor 5 Minuten schwarz und plötzlich ist alles super weiß. Vergebung. Das ist Vergebung. Das muss man begreifen. Wir möchten, dass uns schnell vergeben wird. Aber dann kommt jemand, der ist bei uns nur ein paar Groschen schuldig. Wir behandeln wir diesen. Und wir wundern uns nachher, wenn wir gefoltert werden. Du Schalk, hat der Herr zu dem gesagt. Gib mir wieder alles zurück. Wir verlieren die Gnade und die Barmherzigkeit. Was in der Gemeinde zählt, ist Vergebung. Eine Gemeinde kann nur von der Vergebung leben. Wir können nur von der Vergebung leben. Wir können nur heil werden, wenn wir vergeben gelernt haben. Wem auch immer. Großvater, Vater und deinen Kindern und so weiter. Vergib. Was in der Gemeinde zählt, ganz schnell. Die Zeit läuft mir davon. Der Dienst zählt in der Gemeinde. Dass wir Gott dienen und nicht den Menschen. Dass wir den Herrn verherrlichen und so weiter. In der Gemeinde zählt Apostelgeschichte 13. Da ist, sie feiert dann den Gottesdienst. Gottesdienste müssen gefeiert werden. Der Gottesdienst muss einen Feiercharakter haben. Der Gottesdienst muss ein Fest sein. Und das ist das. Und als sie den Gottesdienst feierten, sprach der Heilige Geist, in einer Gemeinde zählt, wie wir zusammenkommen. Als Klageweiber, als Schaupuppen, Modepuppen, wie kommen wir zum Gottesdienst? So als Profileure, wo wir uns profilieren, wie kommen wir zum Gottesdienst? Oder kommen wir und wir wollen den Herrn feiern. Feiert Jesus. Halleluja. Feiert Jesus. Wollen wir wirklich Jesus feiern? Und das ist, was in der Gemeinde zählt. Feste zählen in der Gemeinde. Alles, was einen Festcharakter hat. Festpredigten, Festlieder, Festkleidung. Fest. Das ist, was zählt. Auf dem Fest. Jesus trat auf dem Fest. Am letzten, als es am schönsten war, am größten war, trat Jesus auf. Jesus kommt, wenn Feste gefeiert werden. Was noch in der Gemeinde zählt, ist die Vielfalt. Vielfalt. Gottes Volk ist ein buntes Volk. Wie der Regenbogen. Der eine ist blau, der andere ist rot, der andere ist grün, der andere ist gelb. So ein ganz schöner bunter Strauß. In der Gemeinde zählt die gegenseitige Respektierung. Zuerst einmal die Respektierung Gottes. Gottesfurcht ist der Weisheitsanfang. Das ist, was in der Gemeinde zählt, Gottesfurcht. Wie reden wir über Gott? Ich würde mir nie negativ über Gott auslassen. Öffentlich schon gar nicht. Mein Gedanken, meine Fantasie, dafür stehe ich nicht immer gerade. Aber in meinen Worten würde ich nie negativ über Gott reden. Gottesfurcht. Immer Vater, Gott, Allmächtiger. Egal, was die Leute über Gott denken, ich denke positiv über Gott. So, Respekt vor Gott, Respekt voreinander. Wie behandeln wir das Wort Gottes? In Russland habe ich Bibeln verteilt. In einer Stadt, die nie von Religion was groß gehört hat. Kommunisten, das waren ehemalige Kommunisten. Wir haben Traktate verteilt, die Leute haben das eingesteckt und so weiter. Und dann haben wir Neue Testamente und gesagt, das ist das Wort Gottes. Und weißt du, was der Orthodoxe macht? Und wir könnten von allen Religionen etwas lernen. Der Orthodoxe nimmt das Buch und steckt es rein an seinem Herzen. Wie gehen wir mit der Bibel um? In Pakistan war das ganz stark, aber in Indien war es auch bei ein paar Stellen. In Pakistan, da legt doch der Bruder auf einen schönen Tisch, wo wir vorne sitzen an der Bühne, legt er seine Tasche. Ich denke, die Tasche passt doch gar nicht hin. Und dann sage ich, Bruder, warum legst du die Tasche auf den Tisch? Sagt er, in der Tasche ist meine Bibel drin. Und hier sind Moslems. Und es ist eine Beleidigung, wenn ich die Bibel, und sogar die Tasche, wo die Bibel drin steckt, wenn ich die auf den Boden lege. Man legt Gottes Wort nie auf den Boden. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Du kannst von den Moslems, bevor du über die Moslems schimpfst, musst du besser sein, wie die Moslems sind. Bevor du über die Hindus schimpfst, musst du besser sein, als die Hindus sind. Und bevor du über die Buddhisten schimpfst, musst du besser sein, als die Buddhisten sind. Die werden ihre Bibel. Und das ist, warum wir Christen manchmal die Moslems nicht erreichen. Wir haben keinen Respekt vor Wort Gottes. Wir schmeißen das Wort Gottes auf den Boden wie ein Waschlappen und Putzlappen. Respekt vom Wort Gottes. Das gehört dazu. Respekt vor dem Heiligen Geist. Wer weiß, vielleicht hat doch der Herr geredet, dass wir doch Respekt haben. Respekt vor dem Pastor, Respekt vor den Geschwistern, Respekt vor dem Gottesdienst. Wie ist mit unserem Respekt? Das ist, was zählt. Respekt vor anderen Kirchen und Kulturen. Die beten Gott auf ihre Art an. Das ist nicht meine Sache, aber das ist ihre Art. Und vor Gott, und hör mal gut zu, vor Gott ist jedes Volk, das gottesfürchtig ist, ist ihm angenehm. Steht in meiner Bibel auf jeden Fall. Jedes Volk, das Gott fürchtet. Und die fürchten Gott auf ihre Art. Wir sehen im Schiff von Jonah, da hat der Kapitän gesagt, jeder soll zu seinem Gott beten jetzt. Und wir finden es raus. Und du musst vorstellen, der einzige Fromme, wo wir sagen, wahre Fromme, war der Jonah, der hat nicht gebetet. Aber die anderen haben gebetet und die haben ganz genau rausgekriegt, das bist du, Jonah. Gott hat geleitet sie. Gott hat sie geführt. Gott hat geantwortet und haben klipp und klar gesagt, Bursche, was ist mit dir los? Wem dienst du, was für Geschäft hast du, wo bist du unterwegs? Die haben zu diesen heidnischen Göttern gebetet. Die hatten Gottesfurcht. Jeder betete zu seinem Gott. Ich war in Fatima, als ich jetzt in Portugal war. Du bist in Tränen gelaufen. Da ist ein Mädchen mit einem Mann, eine junge Frau mit ihrem Mann. Die Frau auf den Knien, einen halben Kilometer rutscht. Und je näher sie kommen, die Tränen laufen. Süße Tränen. Herzenstränen aus dem Herzen. Die weint und ich habe gesagt, oh Gott, du müsstest diese Frau hier heilen. Denn die weint, ist ihr bestimmt grundehrlich. Denn wenn jemand so herzlich weint und so auf den Knien rutscht und der Mann streichelt sie und ich weiß nicht, vielleicht hat sie Krebs gehabt oder was sie gehabt hat. Ich wollte auch nicht hin. Ich wusste, sie betet, sie sucht jetzt, auch wenn Mutter Maria ist. Gott sieht nicht Mutter Maria, Gott sieht den Glauben in den Leuten. Und das ist, was Gott ehrt, den Glauben in den Menschen. Nicht die Religion, Gott interessiert sich nicht für Religion. Und diese Frau hat mich so leid. Ich bin mitgegangen mit dieser Frau und habe mitgebetet. Ich wollte nicht beleidigen. Ich würde in fremden Gottesdienst nie eingreifen. Geht mir nichts an. Die dienen ihren Gott. Auf ihre Art. Das ist ihr Problem. Auch wenn sie 10-mal verkehrt machen. Ich werde es nie stören und sagen, betet Götzen an. So, wir müssen tolerant sein. Das gehört auch zum Christentum. Und das ist, was zählt. Paulus war sogar im Heidentempel in Athen. Und er sagt, ich bin rumgegangen. Und er sagte, Leute, wisst ihr, was ich hier gesehen habe? Ihr seid ein gottesfürchtiges Volk. Und ich habe einen Altar gefunden. Kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen? Ein Altar dem unbekannten Gott. Und er hat diesen Altar genommen, seine Bibel draufgelegt und gepredigt von diesem Götzenaltar. Und sagt diesem unbekannten Gott. Und über diesen unbekannten Gott möchte ich sprechen jetzt gerade. Paulus wäre nicht Apostel gewesen der Heiden, und hätte die Heiden nie erreicht, wenn er gesagt hat, alles vom Teufel, alles heidnisch, alles von unten, alles belastet, alles okkult, alles verrückt. Nein. Alles Spinner, alles dahin gegeben. Nein, der hat diese Dinge genommen. Da stecken Wahrheiten drin. Und da kannst du was rausholen und kannst mit Gott verbinden und kannst sagen, so guck mal, ich habe was Besseres, was Größeres, was Schöneres, ich kann das dir anbieten. Und dann zeigst du deine Perlen, die du hast. Und wenn die Menschen was Besseres gesehen haben, wenn sie was Besseres gekostet haben, die sagen, kannst du mir was davon abgeben? Die werden anfangen, dich anzubetteln, anzuflehen. Und genau das ist, wie wir die Welt erreichen dürfen und sollen. Wir müssen der Welt zeigen, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Wenn du nichts in dir hast, brauchst gar nicht missionieren. Das ist nur Angeberei. Wenn da keine Substanz da ist. Du heißt Schneider, aber du bist kein Schneider. Oder kannst auch Metzger sein und hast vom Schnitzel keine Ahnung. Vielfalt der Erkenntnisse, Vielfalt der Erfahrungen. Deine Erfahrungen sind nicht meine Erfahrungen. Vielfalt der Errungenschaften. Die einen wollen Fahrrad fahren und mit Sonnenblume spazieren gehen. Die anderen möchten lieber fliegen. Das ist ihr Problem. So, Vielfalt der Wünsche auch respektieren. Ich denke auch die Vielfalt an Wünsche. Der eine möchte powern und rocken und Rock'n'Roll. Und die anderen möchten Ave Maria. Vielfach. Der eine möchte Suppe. Und die anderen möchten Fisch. Der andere möchten Spargel. Und jeder hat so seinen Appetit und auch sein Bedürfnis. Und wir müssen auch die Bedürfnisse der anderen achten. Und das ist eine wahre Gemeinde. Das ist, was in der Gemeinde zählt. Achtung vor den Bedürfnissen der anderen. Und ich muss manchmal meine Bedürfnisse zurückstecken. Weil jetzt, wenn jetzt jemand im Krepieren ist, im Sterben ist, einen Herzinfarkt hat, da ist Not am Mann. Und dann stehe ich zurück und sage, jetzt lass ich mal den zuerst, weil ich kann immer noch. Also meine Schmerzen sind nicht so schlimm, die ertrage ich noch. Aber der braucht jetzt nötiger. Wir müssen auch lernen, aufeinander, steht in der Bibel beim Abendmahl, wartet aufeinander. Wartet aufeinander. Dass wir aufeinander warten. Anstellen lernen. Jetzt, Bruder, bist du dran jetzt, oder Schwester, du brauchst es. So, das wär's. Demütig bleiben. Das ist, was in der Gemeinde zählt, Demut. Und das haben wir als Deutsche manchmal ganz große Probleme. Gott möge uns helfen hier. Großkirchen haben da große Probleme. Die glauben, die haben das Monopol. Sie haben den Herrgott gepachtet. Deutschland, Großkirchen, evangelisch, katholisch, die glauben, die sind richtig. Die Freikirchen sind alle Sekte. Deutsches Problem, typisch deutsch. Jetzt als der Jan-Pierre da war, sagt er, ich bin so froh, in Frankreich leben zu dürfen. Sage ich, wieso denn? Sagt er, da haben wir keine Staatskirche. In Frankreich, katholische Kirche haben sie da, aber wir haben keine Staatskirche. Und da freut er sich, dass er in Frankreich leben kann. Monopol. Deutsche denken, wir haben alles. Wir haben die Technik. Also, aber sobald du, selbst nach Indien, Bruder, da denke ich, guck mal, die Inder sind viel, viel weiter als wir Deutsche in so vielen Sachen. Die haben manches nicht, aber die haben so vieles andere. Die Technik, so vieles weiter. Ich war vor 20 Jahren war ich in Mailand. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, was Mobilfon heißt. Jede Frau, beim Friseur, überall, die haben ihre Handys dabei. Vor 20 Jahren, da wussten die Deutschen nicht mal, was Handy ist. Die Handys nicht. Schwäbisch, die haben es nicht. Jetzt haben sie es auch. Handys. Verstehst du es? Und wir bilden uns manchmal ein. Ach, wie geistlich wir sind. Lass uns demütig bleiben. Wir haben nicht alles. Alles ist Stückwerk. Und das ist, was zählt, Demut. Im Reich Gottes zählt Demut. Und aus Demut kommt Dienst. Ich habe vorhin nur gestreift. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Geschwister, das ist, was in der Gemeinde zählt. Eine ganze Menge aufgelistet so zwischendurch, aber ich habe es gelernt. Jetzt wollen wir diesen Barometer, das Maßstab an uns ansetzen und sagen, wie sieht's mit uns aus? Herr, wie sieht's bei mir aus? Ich war in Israel und ich komme damit zum Schluss. Bin ich in einer messianischen Gemeinde und weißt du, wie Pastoren so sind? Wie viele Leute kommen bei dir? Dann sagt der liebe Bruder, wir haben 250 Stühle und wir stellen so 40, 50 Stühle dazu. Gut, wir gehen durch ein ganzes Gebäude, gucken alles an. Sage ich, Bruder, wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst am Samstag? Wir haben 250 Stühle und wir müssen 40 und 50 Stühle so dazustellen am Samstag. Gut, wir gehen wieder weiter. Und dann am Schluss, an der letzten, ich will mich verabschieden, sage ich, Bruder, ich habe immer noch die Frage, du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Und du musst nicht mystisch mit mir sprechen, sondern Deutsch oder ich verstehe deine Sprache. Sage ich, kannst du mir sagen, wie viele Leute kommen am Samstag zu dir im Gottesdienst? Dann sagte, wir haben 250 Stühle und wir stellen 40 bis 50 Stühle dazu. Habe ich gesagt, hör auf. Dann sagte Bruder Matthäus, es tut mir leid, ich bin ein Jude. Und wir Juden, wir können Stühle zählen, wir können Ochsen zählen, wir können Autos zählen, wir können alles zählen. Gott hat verboten, Menschen zu zählen. So, also ich kann dir sagen, wir haben 250 Stühle und wir müssen jeden Samstag 40 bis 50 Stühle dazustellen. Also das konnte ich mir ausrechnen. David wurde bestraft, weil er die Menschen gezählt hat. Und dann sagte mir etwas, das habe ich mir ganz gut gemerkt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und das ist auch heute Abend. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Wie viel Pfund bringst du auf die Waage? Bei Gott. Nicht in der Gemeinde. Nicht in der Gesellschaft. Nicht in dieser Welt. Auf der Waage Gottes. Gewogen, gewogen. Und so leicht gefunden. Belsatzer. Lass uns aufstehen. Gott zählt nicht. Ich habe auch eine ganze Menge aufgezählt. Gott wiegt. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend auf die Waage legst. Jeder Einzelne muss für sich hier hinstellen und sich wiegen lassen von dir. Herr, und wir möchten von dir richtig erkannt, von dir richtig beurteilt werden. Herr, und bei uns muss und soll und darf deine Meinung zählen? Was denkst du über mich? Herr, und ich möchte herausfinden, was du über mich denkst. Und heute Abend, vielleicht bist du in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst gekommen und du möchtest herausfinden, was denkt Gott über dich. Komm nach vorne. Wir bauen hier vorne einen Altar und beten hier vorne. Vielleicht können wir, kannst du ans Piano gehen oder hier ans Keyboard. Wir wollen einfach, oder auch die Gruppe zum Singen. Wir wollen einfach beten und dem Herrn einen Altar bauen.